Wow, ja, vielen Dank. Jesus ist auferstanden. Er ist der Auferstandene. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Das ist eine echte Tat gewesen. Das ist, was wir hier heute in besonderer Weise feiern dürfen. Osterfest. Danke, dass ihr uns auch nochmal mit den Liedern, mit der Anbetung da so mit hineingenommen habt. In diesen festlichen Charakter auch. Und das wollen wir uns heute vor Augen führen. Jesus ist der Auferstandene. Er ist auferstanden. Das ist die große Hoffnungsbotschaft. Der große Kontrapunkt zur stärksten Kraft, die wir ja sonst im Universum kennen, nämlich dem Tod. Und Jesus hat dies überwunden. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, kein Grund zur Freude, das darf festlich aufleuchten, das Osterfest, was wir heute feiern können. Paulus schreibt den ersten Korintherbrief und in dem setzt er sich mit der Vielzahl von Problemen, Fragen, ethisch-moralischen Fragestellungen, Fragen nach der Gottesdienstgestaltung, dem Abendmahl und so weiter auseinander. Und wir befinden uns jetzt am Ende dieses Briefes im 15. Kapitel und auf einmal wird es ganz zentral nochmal. Auf einmal geht es nochmal um das große Ganze, in das Paulus uns hineinnehmen will. Denn Paulus sieht sich auf einmal einer grundlegenden Fragestellung gegenübergestellt. 1. Korinther 15, Vers 12, da sagt er, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt wird, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Also das, was wir machen hier, es wird gepredigt, das, was wir gerade in den Liedern gesungen haben, Christus ist aus den Toten auferweckt. Und auf einmal macht Paulus wie so ein Rückzieher, sagt, wie sagen jetzt einige unter euch, dass es gar keine Auferstehung der Toten gäbe? Und da möchte ich den Text einmal zu lesen aus 1. Korinther 15, 1 bis 28. Etwas längerer Text, wir werden ihn natürlich nur in Teilen auslegen. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet. Mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien der Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade, die mit mir ist, die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn es alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also ein ziemlich komplexer, umfassender Text, und wir werden uns so einige Sachen kurz anschauen. Auf diese Frage, auf dieses Problem muss Paulus eingehen, denn an der Auferstehung hängt alles, so habe ich es mal überschrieben. Es geht also jetzt hier nicht um zweitrangige Fragen oder um Fragen des Geschmacks, sondern das sind die elementaren Grundlagen unseres Glaubens. Was ist da überhaupt passiert? Und die Frage wird hier von Christen geäußert, von Gläubigen der damaligen Zeit. Die sagten eben, ist die Auferstehung, können Tote wirklich auferstehen? Es ist wohl so, dass einige eine Auferstehung aus den Toten leugneten, wohl damit noch nicht, zumindest noch nicht klar formuliert, auch die Auferstehung Jesu selbst leugneten. In welchem genauen Sinn und mit welcher Begründung dies vertreten wird, wird nicht weiter ausgeführt. Aber Paulus sieht hier die Anfänge einer gefährlichen Verwirrung. Denn weitergedacht, und das tut er konsequent, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden, logisch. Und selbst wenn er als die eine Ausnahme auferstanden wäre, aber alle anderen nicht, dann wäre es ja letztlich auch für uns bedeutungslos. Also Paulus sieht hier eine Riesengefahr für die junge Gemeinde, dass potenziell das Fundament alles dessen bröckeln, was er predigt und vertritt und was eigentlich uns als Gläubige ausmacht. Und das will und kann er nicht so stehen lassen. Vielleicht sagt jetzt Manta, ja, wir haben das ja jetzt so gesungen und hier in unserer Gemeinde wird es verkündigt und bezeugt. Ist das denn überhaupt eine Fragestellung, die uns betrifft? Ist das nicht eigentlich selbstverständlich? Und ganz spannend, Idea Spektrum 4 2019, das ist ein paar Jahre her, wird sich wahrscheinlich nicht viel geändert haben, 55% der Freikirchler, also in freikirchlichen Gemeinden, glauben an die körperliche Auferstehung Jesu, 45% aber nicht. Oder sind nicht so eindeutig davon überzeugt oder ihnen ist nicht so klar. Wir können natürlich sagen, ja, die Freikirchen stehen noch besser als alle anderen da. Ich habe jetzt die anderen Zahlen nicht genannt, katholische Kirche, evangelische Kirche, Gesamtbevölkerung und so weiter. Da sind die Prozentzahlen jeweils niedriger. Also wir sind schon immerhin die Besten mit 55%. Aber 45% nicht. Oder 45% nicht eindeutig. Da frage ich mich schon, das ist doch eine ganze Menge. In freikirchlichen evangelikalen Gemeinden, die wir uns als gläubig bezeichnen, die wir diese Lieder singen, 45% sind nicht 100% davon überzeugt, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Im herrschenden griechischen Denken damals wurde zwar davon ausgegangen, dass die Seele irgendwie weiterlebt, also sich irgendwie mit dem Göttlichen vereinigt, irgendwie auch so ins Allgöttliche aufgenommen wird, an einer Auferstehung des Leibes, der Person, das war für die Griechen allerdings maximal lächerlich und anstoßig, mehr als peinlich, spätestens wenn man intellektuell unterwegs war oder philosophisch geprägt war oder sich auch den Philosophen zuzählte, war das ein absolutes No-Go. Paulus selber hat das erlebt, Apostelgeschichte 17, da lesen wir, wie er auf dem Areopag gepredigt hat, also mitten in Athen. Und er konnte meines Erachtens relativ lange predigen. Also die haben ihn nicht gleich unterbrochen, da weggezerrt, sondern haben sogar gesagt, jetzt erzähl uns mal, was glaubst du denn? Und zum Ende seiner Predigt, da geht er natürlich auf den Kreuzestod, auf die Totenauferstehung ein. Und da sehen wir, dass viele, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, Vers 32, spotteten die einen. Es gibt auch einige, die zum Glauben gekommen sind. Aber da fing der Spott an. Da haben sie gesagt, das geht nicht, das ist unvorstellbar. Jemand kann nicht von den Toten auferstehen. Das war jenseits aller gesellschaftlichen Vorstellungen, klarer Gegensatz zur damaligen Philosophie, zur damaligen Einstellung, aber auch eben klarer Gegensatz zum christlichen Befund. Hier gibt es keine Vereinbarkeit, kein Kompromiss, und Paulus macht das auch deutlich. Er sagt, das können wir nicht zusammenbringen, irgendwie eine Auferstehung, ein Weiterleben der Seelen im Allgöttlichen und die konkrete leibhaftige Auferstehung Jesu, das sind zwei Gegensätze und daran halte ich fest. Und Paulus macht das deutlich, wenn das fällt, wenn wir nicht weiter an die Auferstehung glauben, dann fällt alles eigentlich wie Dominosteine. Unser ganzer Glaube würde dann darauf, würde fallen. 15 Vers 14 sagt, schreibt Paulus, wir hatten es ja gerade gelesen, wenn Christus nicht auferweckt ist, dann ist auch unsere Predigt haltlos, inhaltslos. Genau übersetzt, nichtig und leer. Die Predigt hier hätte keinen Sinn. Das, was wir hier machen, wäre sinnlos. Das schreibt Paulus, obwohl er ja noch gesagt hat, denk doch mal zurück, Vers 1 und 2, was er ganz am Anfang geschrieben hat, dann hätte das Ganze keinen Sinn gemacht. Da hat ja Paulus genau das als Evangelium verkündigt. Er sagt, das habt ihr doch angenommen, ihr Korinther, ihr seid gerettet. Und Paulus konzentriert das nochmal in Vers 3 und 4 und sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben, denn das ist überliefert, begraben und auferweckt am dritten Tag. Das ist das Zentrum, das haben wir gepredigt, darauf fußt alles. Und die Auferstehung meint in den Augen von Paulus und der Bibel auch eine tatsächliche, faktisch stattgefundene Auferstehung. Auch das finden wir heute, ganz viele verschiedene Facetten, also heutzutage manchmal so umschreibende Formulierungen. Da geht es eher darum, dass es Ideen sind, die Jesus gehabt hat oder formuliert hat oder Taten, die er getan hat. Und das lebt irgendwie in uns weiter, das kann uns inspirieren. Also es geht gar nicht um die leibliche Auferstehung, sondern einfach um die Ideen, die er hat, die leben irgendwie weiter in uns oder durch uns. Da wird Hoffnung so dargestellt, dass es immer wieder neu durchbricht, so wie der Frühling, der jetzt kommt, Wetter wird besser und wir somit immer wieder neue Hoffnung schöpfen dürfen. Die Auferstehung ist damit eher so eine Art Bild, ein Symbol, dass sich das Gute, das Gerechte, das Lebensstifte am Ende doch irgendwie durchsetzt. Oder auch, das ist manchmal noch subtiler, es ist präsent durch unsere Worte. Also Verkündigung würde dann bedeuten, Jesus ist praktisch durch das, was ich sage, hier präsent. Er muss gar nicht wirklich auferstanden sein, ja, leiblich, aber dadurch, dass wir ihn verkündigen, dadurch, dass wir von ihm reden, ist er präsent und in diesem bildlichen, symbolischen Sinne auferstanden, aber nicht wirklich faktisch. Und Paulus ist damit nicht zufrieden. Er sagt, das reicht ihm nicht. Für ihn ist Jesus Christus tatsächlich auferstanden und genau das will er auch predigen. Und genau da, aus dieser Predigt kommt auch der Glaube. Auch das hat Paulus geschrieben, Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch der Glaube nicht. Dann wäre auch der Glaube inhaltslos oder der Glaube hätte keine Basis. Er wäre letztlich Selbstbetrug und damit wären auch die, die das behaupten, falsche Zeugen. Hier wird jetzt aber auch genauer übersetzt, es sind Lügenzeugen. Logisch. Vom Zeuge erwartet man, der muss nicht alles, der muss keine Doktorarbeit über das schreiben, was er erlebt hat. Er muss subjektiv das berichten, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Das muss der Wahrheit entsprechen, aus seinem Blickwinkel. Und jetzt sagt Paulus, dann wären das natürlich auch Lügenzeugen. Die ganzen Leute, die ich auch gleich nochmal nenne, wo ich gleich nochmal drauf eingehe, die hätten gelogen. Die hätten nicht die Wahrheit gesagt, die hätten irgendwas vielleicht gesehen, haben es aber fehlinterpretiert. Und Lügenzeugen zu haben, ist eine unangenehme Sache. Meine Frau hat das mal erlebt, Autounfall. Ich will das jetzt nicht ins Detail erzählen. Und auf einmal tauchte dann danach, war eigentlich alles klar, dass sie nicht Schuld hatte. Dann tauchte da irgendwie jemand auf, der war am Anfang gar nicht dabei. War polizeilich wohl auch nicht so genau aufgenommen worden, wie auch immer. Auf einmal tauchte ein Zeuge auf, der erzählte was ganz anderes. Und auf einmal hatten wir mehr oder weniger Schuld. Ja? Da waren Lügenzeuge. Unangenehme Erfahrung, ja, wenn man denkt, ach Mensch, das ist alles eine klare Geschichte mit dem Unfall und was da passiert ist, auf einmal erzählt jemand was ganz anderes. Unangenehme Sache, wenn man auf so Leute vielleicht auch reinfällt und jetzt sagt Paulus, diese ganzen, das wären alles Lügenzeugen gewesen, diese ganzen Apostel und so weiter, Verführer und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Paulus sagt, die würden sich sogar gegen Gott stellen, denn wenn Gott selbst, sie würden gegen Gott aussagen, denn wenn Gott keine Toten auferweckt und die Leute würden behaupten, Gott tut es, dann würden sie sich gegen Gott stellen, praktisch Gott sogar nach einer Lüge bezichtigen. Ist auch interessant, wie Paulus immer weiter die Dinge bis zum Ende durchdenkt, nicht irgendwann in der Mitte aufhört und sagt, ach, passt schon irgendwie, sondern denkt es bis zum Ende durch. Also, sie würden Gott etwas andichten, was er gar nicht tut, nämlich Tote auferwecken. Und um es nochmal deutlich zu machen, wiederholt Paulus das nochmal in Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Und um es nochmal deutlich zu machen, dann ist der Glaube auch nichtig, vergeblich. Er würde nichts bringen. Und das griechische Wort hier ist ein ganz starkes Wort und auch mit einem großen Bedeutungsspektrum. Eitel, leer, vergeblich, erfolglos, töricht, leichtfertig ins Blaue hinein, wahnsinnig, lügenhaft, fälschlich. Alles passt in diesen Begriff hinein und alles sind starke Wörter, wo er deutlich macht, so wäre euer Glaube. Völlig sinnlos, er hätte kein Fundament. Es verdeutlicht eben, wie sinnlos der Glaube dann wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und natürlich, dann gäbe es auch keine Sündenvergebung. Jesu Tod wäre ein Scheitern, ein vergeblicher Versuch, Gott zu versöhnen. Denn das Siegel, die Auferstehung, würde fehlen. Der Glaube an das, was Jesus getan hat, ist das Einzige, was uns von Sünde rettet. Auch das bezeugt die Bibel an vielen Stellen. Zum Beispiel Johannes 16, Vers 9, das ist die Sünde, dort wird es auf den Punkt gebracht, dass sie nicht an mich glauben. Also wenn wir nicht glauben, können wir nicht errettet werden, kann unsere Sünde nicht vergeben werden. Das macht Paulus deutlich. Aber wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann ist der Glaube inhaltsleer. Dann ist er keine Basis, kein Fundament. Dann ist auch die Sünde nicht vergeben. Wenn das nicht stimmen würde, gäbe es keine Vergebung. Wir wären verloren. Und Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagt, das sind wir eigentlich die elendesten von allen Menschen. Unsere Hoffnung würden wir völlig betrogen. Aller Einsatz wäre sinnlos. Der ganze Gemeindeeinsatz, viele Dinge, die wir tun, wäre völlig sinnlos. Wir wären ja betrogene Leute. Und auch wenn wir vor allen Dingen vielleicht an verfolgte Christen denken, die unendliches Leid auf sich genommen haben oder heutzutage ja auch noch auf sich nehmen, weil sie an Jesus Christus glauben. Das wäre völlig sinnlos, völlig überflüssig. Es hätte keinen Wert, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Andersrum aber natürlich auch, auch wenn Paulus das hier natürlich nicht direkt jetzt schreibt, aber es impliziert das natürlich auch. Predigt ist nicht vergeblich. Predigt bringt etwas. Und deshalb sollten wir auch Predigt fördern. Paulus setzt es als erstes um an, er sagt, das Evangelium soll gepredigt werden, muss gepredigt werden. Was haben wir da für Möglichkeiten? Da sollten wir investieren. Predigt ist nicht vergeblich. Wir glauben ja, dass Christus auferstanden ist. Und dadurch kann auch der Glaube kommen. Dadurch wächst Glaube. Wir dürfen das voller Freude, voller Hoffnung fundamentiert verkündigen. Christus ist auferstanden, unsere Sünden können vergeben werden, er ist am Kreuz für uns gestorben und damit dürfen wir eigentlich die hoffnungsvollsten aller Menschen sein. Aber Paulus lässt uns nur eine dieser beiden Möglichkeiten. Paulus will hier eben deutlich machen, das wäre die Folge, wenn wir die Auferstehung Jesu als Tatsache nicht festhalten, dann schwimmt alles weg. Der Kern unseres christlichen Glaubens wäre komplett erodiert. Ich sage, kommen wir zum Nächsten, die Tatsache der Auferstehung, auch ein gutes Buch hat jemand drüber geschrieben, oder einige natürlich, an Josh McDowell, liegt hinten aus, ein Buch, wer es mitnehmen will oder reingucken, sonst bestellt euch das, kostet nur, keine Ahnung, 3,50 € oder irgendwas, 3 Euro, also gut bezahlbar, da wird das so ein bisschen auch aufgeführt. Paulus beeindruckt mich immer wieder, wie er sich bemüht, die Gemeinden zu unterstützen, zu schützen, zu warnen, dort, wo er Gefahren sieht. Besonders, wo es um die Lehre, das Fundament, die unveräußerlichen Wahrheiten geht. Und hier ist wieder so ein Beispiel dafür. Paulus sieht die Gefahr, zeigt auf, wohin das führen kann und nimmt sich deshalb die Zeit für eine ausführliche Argumentation. Er sagt ja nicht einfach, ja, das müsst ihr jetzt einfach glauben. Wir sind Christen, Glauben kann man sowieso nicht beweisen, hat nichts mit Denken zu tun. So argumentiert er überhaupt nicht, sondern er sagt auf einmal, jetzt gucken wir uns das mal genauer an und wollen schauen, was für Argumente gibt es. Und er macht sich hier die Mühe zu überzeugen. Er will die Korinther überzeugen. Und das ist auch typisch für Paulus. In der Apostelgeschichte lesen wir auch mal von ihm. Er unterredete sich in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Das war immer der Ansatz von Paulus. Nicht einfach nur irgendwas behaupten, sondern dort, wo es möglich ist, zu überzeugen, mit Fakten zu kommen, mit Tatsachen zu kommen. Und jetzt gehen wir nochmal zum Text zurück. Paulus sehen, wie er auf Jesus hinweist, dass er tatsächlich auferstanden ist. Jesus will also der Leugnung der Auferstehung, dem Zweifel daran, historische Tatsachen entgegensetzen. Das heißt, Glaube soll nachvollziehbar sein, auf Grundlagen beruhen. Und hier ist klar erstmal, natürlich, Menschen stehen nicht von den Toten auf. Das widerspricht natürlich all unserer Erfahrung. Das ist ja nicht etwas, wo wir sagen würden, ja gut, das ist ja klar, ein Toter steht irgendwann auf, das ist ja, können wir ja locker glauben. Das erleben wir ja sonst nicht. Ja? Da wird auch keiner vergessen, alle müssen sterben. Ja? Also selbst wenn ihr in den Urwald fahren würdet, irgendwo, wo noch die Zivilisation hingekommen ist, da würdet ihr keinen treffen, der ankommt und sagt, ja Mensch, wir haben ja einen im Dorf, der ist 500 Jahre alt, der ist vergessen worden. Der müsste eigentlich schon längst tot sein, das werdet ihr nicht erleben. Der hat noch Christopher Columbus die Hand geschüttelt oder irgendwas. Ja, das ist nicht, keiner wird vergessen. Jeder muss sterben, das ist unsere Erfahrung. Vor einigen Jahren hatte ich mal Nachtdienst und eine Kollegin hatte ich da getroffen, die hatte in einem anderen Bereich Dienst. Und dann sagte sie, ja, jetzt wäre in der Nacht jemand gestorben. Und irgendwie so erzählt sie dann weiter und sagte, naja, aber da ist ja noch niemand wiedergekommen. Dann sage ich, ich erinnere mich daran, jemand, der ist wiedergekommen. Das ist Jesus, er ist wiedergekommen, aber das entspricht natürlich nicht unserer natürlichen Erfahrung etwas, was wir erleben würden, dem gesunden Menschenverstand, sondern hier wird es uns berichtet und Paulus möchte das belegen und bezeugen. Bei der Auferstehung selber war keiner dabei, den Auferstandenen haben aber viele gesehen. In 15,5 sagt Paulus ja, 1. Korinther 15,5, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Gesehen. Hier steht dummerweise auch in der Elberfelder erschienen. Ich finde, das ist nicht so ein starkes Wort. Da denkt man so, na, Erscheinung, wer weiß. Sondern da steht eigentlich im Griechischen wirklich das Wort sehen. Und damit ist ein visuelles Wahrnehmen gemeint. Also nicht nur irgendwie ein Empfinden oder eine Vision gar oder eine Fantasiegebilde oder eine Einbildung, sondern das, was ich mit meinen leiblichen Augen faktisch sehe und wahrnehme. Das Wort steht da. Also ja, eigentlich ein physiologischer Begriff. Und Paulus will deutlich machen, viele verschiedene Personen haben Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen. Es ist also historisch nachvollziehbar als Wirklichkeit dargestellt. Und das erste Zeuge wird ausdrücklich Kephas, also Petrus genannt. Lukas 24, 34 beschreibt es, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Das haben die Emmaus-Jünger bezeugt, die Jesus kurz vorher gesehen hatten. Und schon bezeichnet, da will ich noch kurz darauf eingehen, dass ausgerechnet Lukas, natürlich auch die anderen Evangelisten das beschreiben, aber ausgerechnet Lukas das hier so ausführlich auch beschreibt und bezeichnet, denn er hatte ein besonderes Interesse an Genauigkeit. Wir lesen es ganz am Anfang im Lukas-Evangelium, Lukas 1,3, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an, was kommt dann, genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Also er wollte scheinbar einen Freund überzeugen und hat gesagt, ich habe mir jetzt genau Zeit genommen und genau die Daten und Fakten untersucht, um zu schauen, was ist damals wirklich passiert. Also Lukas wollte sich das genau angucken. Seine Aussagen, auch das kann man heutzutage sagen, dort wo Lukas historische Aussagen gemacht hat, also Zahlen, Daten, Fakten, soweit man es heute historisch nachvollziehen kann, ist es immer sehr, sehr genau gewesen. Also wir haben eigentlich einen sehr genauen, guten, antiken Zeugen in Lukas. Und was für einen Beruf hatte Lukas? Er war Arzt, genau. Das heißt, er hat es auch gelernt, genau hinzugucken. Ja, stellt euch vor, ihr würdet zum Arzt gehen und er sagt, naja, ob das jetzt Herz oder Bauch ist, ihr Problem, ist gar nicht so wichtig, das nehmen wir heute nicht so genau. Oder wir operieren, ja, wissen wir auch nicht genau, Blinddarm oder Bandscheibe, irgendwie Operation. Oder Blutdruck, ob 120 oder 180, wir schreiben mal irgendeine Zahl aus, so pingelig wollen wir nicht sein, irgendwas, was so dazwischen liegt, passt schon. Da würdet ihr wahrscheinlich zu Recht sagen, bisschen genauer darf es sein, Herr Doktor. Ja? Bisschen genauer möchte ich schon wissen, wo ich operiert werde, wie mein Blutdruck ist, was ich an Medikamenten einnehmen muss und so weiter. Und solch ein Arzt wird wahrscheinlich auch nicht lange praktizieren. Da ist Lukas geschult, durch sein Studium genau zu sein, Dinge in eine Ordnung, eine Struktur zu bringen. Und Ärzte müssen auch besonders kritisch und skeptisch sein. Die Jahre, wo ich praktiziere, was ich da schon alles erlebt und gehört habe an neuen Studien, an Neuerungen, an Besserungen und so weiter. Wenn ich das alles umgesetzt hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Das muss man sich oft erstmal genau angucken. Wie viele Patienten sind in so einer Studie zum Beispiel? Wie ist die Altersverteilung? Wie ist die Statistik angelegt? Und so weiter. Also Ärzte sind geschult, skeptisch zu sein. Das sind eigentlich die größten Skeptiker. Man sagt manchmal im Krankenhaus, ja, die Patienten haben natürlich Hoffnung, die Therapeuten haben Hoffnung, es wird alles besser. Und die Ärzte sind oft die skeptischsten, die kritischsten, weil die ganz viele Daten im Hinterkopf haben und wissen, ja, ich habe schon so alles Mögliche erlebt, wer weiß. Hochglanzpapier alleine reicht da nicht aus. Da zählen Zahlen, Daten, Fakten. Und als Arzt auch mal eben zu behaupten, da ist einer von Toten auferstanden, das ist schon Dingen. Überlegt mal, ich würde zum Ärztekongress gehen und sagen, ja, da sind ein paar Tote auferstanden. Ja, was wäre dann mit meiner Reputation? Also Lukas muss sich das schon sehr genau überlegen, was er da behauptet und schreibt und sagt und was das für ihn auch in der Konsequenz bedeutet. Und trotzdem, dieser Lukas sagt, das stimmt. Da ist ein Petrus, da sind die Jünger, die 12 Jünger. Hier wird es als Titel benutzt, Judas war ja nicht mehr dabei, dafür dann Matthias für ihn gewählt. Und Paulus nennt dann sogar noch 500 Brüder auf einmal und von denen sagt Paulus sogar, die meisten leben davon noch. Er fragt, sagt also, er lädt sie eigentlich zum Nachprüfen ein, das ist nachprüfbar. Da sind noch 500 Leute, ein paar sind schon verstorben, aber die könnt ihr fragen. Auch für mich so eine Sache, dass Glaube hält auch durchaus kritischen, naturwissenschaftlichen, historischen Anfragen stand. Und das ist auch eine Ermutigung. Fragt, wenn ihr Zweifel habt. Paulus sagt jetzt nicht, nee, fragt bloß besser nicht nach. Ich weiß auch nicht genau, ob das alles stimmt. Wer weiß, was da rauskommt. Sondern er sagt, wenn ihr Zweifel habt, dann fragt nach. Was ihr da, ja, dass ihr auch euer Verstand überzeugt sein darf. Beschäftigt euch mit den Themen. Hakt nach. Ganz viele Fragen nach Evolution. Ist die Sintflut wirklich ein geschichtliches Ereignis? Gibt's echte Prophetie? Aber auch persönliche Fragen. Frag doch nach, auch hier in der Gemeinde. Stell Fragen. Wie hast du Jesus erlebt? Wie lebst du das überhaupt? Was erfährst du da eigentlich? Wie ist es bei dir passiert? Was hat's mit der Entscheidung für Jesus auf sich? Wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich gestorben ist, auferstanden ist, den ich aber nicht sehe, wie kann sich der in deinem Leben widerspiegeln? Frag nach. Das ist richtig und entspricht dem biblischen Befund. Paulus macht Mut dazu, nachzufragen. Paulus nennt dann auch noch Jakobus, den leiblichen Bruder Jesu. Und der hatte gerade in der Urgemeinde ein besonders hohes Ansehen, war eine Säule der Gemeinde, ein Mann von höchster Autorität. Er ist wohl erst später zum Glauben gekommen. Während des Wirkens Jesu, also als Jesus gepredigt hat, gelebt hat, hat er gesagt, Jesus sei von Sinnen, er wäre verrückt. Können wir in Markus 3 nachlesen. Also er war ganz weit weg vom Glauben. Er glaubte auch einfach nicht an ihn. Johannes sagt es ausdrücklich, Johannes 7, Vers 3. Dieser Jakobus hat nicht geglaubt, obwohl das der Bruder von Jesus war. Auch das für mich so ein Zeichen, so ein Symbol oder ein Beispiel eines Mannes, der ganz nah bei Jesus gelebt hat, der ständig mit ihm zusammen war, der ihn bestens kannte und trotzdem hat er nicht geglaubt. Und das kann auch bei dir sein, vielleicht. Vielleicht bist du im christlichen Elternhaus aufgewachsen, vielleicht weißt du ganz vieles, vielleicht bist du im Prinzip ganz nah an Jesus, du kennst Gemeinde, du kennst Lieder und trotzdem bist du ihm nicht wirklich begegnet. Das kann sein. Und Jakobus brauchte diese Begegnung mit dem Auferstandenen und er hatte sie auch, also dieser leibliche Bruder, den Auferstandenen gesehen und war dann ein Mann mit höchster Autorität in der damaligen Urgemeinde. Er wurde von Gott gebraucht und viele weitere Personen nennt hier Paulus noch, er macht das dann allgemein, er sagt, als Apostel, viele weitere Apostel, alle Apostel haben ihn auch gesehen, hier im Sinne von Boten oder Gesandte wahrscheinlich bezeichnet, also über diese 12 Jünger hinaus. Wir finden interessanterweise, dass das, was hier Paulus schildert, finden wir nur teilweise deckungsgleich mit den Evangelien. Das heißt, in Evangelien finden wir diese 500 zum Beispiel, die werden zumindest nicht ausdrücklich genannt. Paulus nennt zum Beispiel die Emmaus-Jünger nicht, die wir aber in den Evangelien finden. Und das heißt, es sind ganz viele verschiedene, auch die Evangelien sind ja auch vier, die aus ganz unterschiedlichen Situationen, Sichtweisen heraus beschreiben Menschen, die Jesus als Auferstandenen gesehen haben. Und interessant, Frauen, das waren ja die Ersten, die haben Jesus als Erstes gesehen, waren die ersten Zeuginnen, wenn man so will. Und die waren auch, ist oft heutzutage auch noch so, waren die Engagiertesten. Die sind morgens als Erstes aufgestanden. Markus 16 könnt ihr nachlesen. Früh morgens. Die anderen hier von der Jugend waren, glaube ich, welche da irgendwie schon unterwegs heute Morgen, also euch, meine Ehrerbietung. Aber die sind früh morgens aufgestanden. Die Jünger, die Reste, die haben noch im Bett gelegen. Die haben die Salben geholt. Die wollten Jesus eine Totensalbung durchführen. Und dann haben sie sich überlegt, logischerweise, wie kriegen wir diesen schweren Stein weg? Der hätte ja keiner wegschleppen können. Die dachten, wie organisieren wir das Ganze jetzt? Und dann gehen sie dorthin. Der Stein war weg, sie begegnen Jesus, sollen es den anderen bezeugen. Paulus nennt die überhaupt nicht. Warum nicht? Ich denke, der wichtigste Grund, weil Frauen damals vor Gericht nicht galten. Also eine Aussage einer Frau galt juristisch nicht. Das heißt, Paulus wollte hier streng, scheinbar juristisch argumentieren, einen vollgültigen Beweis führen, sodass es auch vor Gericht oder juristisch valide standgehalten hätte. Man könnte noch viele weitere Argumente aufführen, teilweise auch in dem Buch. Die Auferstehung ist insgesamt gut belegt. Allein schon die Frage nach dem leeren Grab, wie konnte das passieren? Der wurde gut bewacht, das Grab. Da waren die Römer, die es bewachen mussten. Da waren die Juden, die ja unbedingt wollten, dass das Grab geschlossen blieb, dass Jesus drin blieb. Das war für die ja die Megakatastrophe, auf einmal vielleicht in die Situation reinzukommen, wo ist der Leichnam Jesus? Und auf einmal war er weg. Die hätten ihn ja jederzeit präsentieren wollen und können natürlich, wenn sie ihn gehabt hätten. Aber die Leiche war weg und es ist nicht, wie hätte das passieren können? Diese vielen Menschen, die den Auferstandenen in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt haben, kaum erklärbar, auch nicht mit Massenhypnose oder ähnlichen Dingen, die immer wieder diskutiert werden. Auch allein schon die Vorstellung, nehmen wir mal an, die hätten wirklich gelogen hätten Jesus gar nicht erlebt. Und alle von den 12 Jüngern sind, soweit wir wissen, praktisch alle, wahrscheinlich bis auf Johannes, den Märtyrertod gestorben. Das heißt, alle hätten mit einer bewussten Lüge einen Märtyrertod auf sich genommen. Das ist eigentlich auch kaum denkbar. Und so gibt es ganz viele Dinge, wo wir einfach merken, viele weitere Argumente. Die Auferstehung ist gut abgebildet. Und Simon Greenleaf, ein Professor an der Harvard University, wahrscheinlich so vor 200 Jahren oder so, hat einer der wichtigsten Werke über Prozessverfahren geschrieben. Und jetzt hat er sozusagen sich mal überlegt, diese Prozessverfahren, so würde ich einen Prozess führen, Indizienprozesse und so weiter, das wende ich mal auf die Dinge an, die ich über die Auferstehung weiß. Und hat das also praktisch die historischen Zeugnisse über die Auferstehung, um das zu untersuchen. Und dann kam er zu dem Ergebnis, dass nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu Christi existieren als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Also er hat das untersucht, ist zum Schluss gekommen, wenn ich vor Gericht das heute verteidigen müsste, wäre es das bestbewiesenste historische Ereignis, mit dem ich aufwarten könnte. Also hätte ich gute Chancen, sehr gute Chancen, durchzukommen. Paulus wird jetzt persönlich her. Wir hatten gesehen, Kreuzestod, Auferstehung, daran hängt alles. Das ist entscheidend wichtig, das ist zentral. Und zweitens führt Paulus dann eine Beweisführung durch, indem er einen Zeugen nennt und sagt, da sind so viele, die das gesehen haben. Ich will sie euch nennen, ihr könnt die sogar selber nachfragen, ihr könnt selber euch auf die ausrichten. Da leben noch eine ganze Menge von. Und jetzt kommt er auf sich zu sprechen und sagt, Gnade mit Folgen. Paulus selbst reiht sich ja auch erstmal in diese Reihe der Zeugen ein, als Letzter sozusagen. Er sagt, ich habe Jesus gesehen, ja, das ist wahr. Wieder das gleiche griechische Wort sehen, also tatsächliches Sehen, nicht irgendwie wahrnehmen oder so. Wir lesen es Apostelgeschichte 9 und Paulus hat es auch später, Apostelgeschichte 22 zum Beispiel, 26 bezeugt. Er hat ja ausführlich Zeugnis gegeben, ausführlich berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist, was das in ihm verändert hat. Lohnt sich übrigens auch mal für euch, wenn ihr mal ein Zeugnis von euch selbst aufschreibt oder reflektiert, das anhand von Kapitel 22 und 26 mal zu machen. Das ist ganz spannend, wie Paulus argumentiert, wie er berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist. Und er sagt, ich bin eigentlich der geringste von allen Aposteln. Ich bin eigentlich lebensunfähig, eine Fehlgeburt, nicht würdig, nicht tauglich, überhaupt Apostel genannt zu werden. Und Paulus zeigt damit, ich bin ganz anders als die anderen Apostel. Ich bin ganz anders als die. Klar, die haben Fehler gemacht, die haben gesündigt, die waren oft nicht zur Stelle, wenn sie es sein sollten. Die haben Dinge falsch beurteilt, haben allen möglichen Sachen fabriziert, aber sie waren Gesandte von Jesus. Apostel übersetzt mit Gesandter und Jesus hat das nie zurückgenommen. Und ist auch ein allgemeiner Begriff übrigens. Also wenn damals jemand gesagt hat, der Vater zu seinem Sohn, Mensch, hol mal 5 Brötchen, wir müssen jetzt heute Morgen mal Sonntagmorgen Frühstück haben, dann war das ein Apostel, ein Gesandter. Ne? Der hatte die Sendung, Brötchen zu kaufen. Das war also ein allgemeiner Begriff auch. Und natürlich enger genutzt für die Apostel, eben die 12. Und ein Apostel hatte immer die Aufgabe, Menschen zum Glauben zu bringen, Gemeinde aufzubauen, für die Gemeinde da zu sein. Und was hatte Paulus getan? Er hat genau das Gegenteil getan. Er wollte zerstören, sagt er auch ganz bewusst. Er wollte vernichten, er wollte die Gläubigen zerstreuen, er wollte sie ins Gefängnis bringen, er wollte sie vom Glauben abhalten. Er wollte, dass sie wieder zum alten jüdischen Glauben zurückkehren. Also wenn man so will, war Paulus ein Anti-Apostel. Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein Apostel ausmacht. Und ausgerechnet diesen Mann beruft jetzt Gott in seiner Gnade, selber Apostel zu werden, damit Gemeinden aufgebaut werden. Und so kann Paulus sagen, ich bin ein Beispiel für jemand, der Jesus als den Auferstandenen gesehen hat. Und ich bin ein Beispiel dafür, wie das Evangelium wirkt. Das Zentrum dessen, was wir glauben. Ich bin jemand, der durch den Kreuzestod Sündenvergebung erlebt hat, obwohl meine Sünden schlimm waren. Und die Auferstehung ist die Bestätigung Gottes dafür. Und das ist die Gnade, die ich erlebt habe. Das sagt Paulus. Sie ist völlig unverdient, ohne jegliches Dazutun, freigesprochen, gerecht gesprochen. So als hätten wir niemals etwas getan, niemals gesündigt. Und Gnade ist dabei aber nicht etwas Willkürliches. Also dem einen gilt es, dem anderen nicht. Gibt vielleicht nur Gnade an bestimmten Tagen, Ereignissen. Das wissen wir ja auch, dass manchmal Politiker Menschen begnadigen und so weiter. Aus irgendwelchen Gründen. Und Gnade selber ist aber nicht willkürlich. Ein Beispiel für eine willkürliche Gnade wäre aber zum Beispiel Barabbas. Es scheint eine Praxis von Pilatus als Statthalter gewesen zu sein, zum Passafest einen Gefangenen freizugeben nach dem Willen des Volkes. Das heißt, er hat gefragt, wen wollt ihr frei haben? Also einen begnadige ich. Einen könnt ihr euch aussuchen. Einen Mann, und in diesem Fall war es Barabbas. Obwohl es ein Zelot war, ein Terrorist, würden wir heute sagen, der hat richtig Menschen ermordet und ist dabei gefasst worden. Also ein ganz berüchtigter Mann. Also in diesem Fall eigentlich eine willkürliche Begnadigung ohne wirklichen Grund. Der war jetzt vorher, hat er sich nicht irgendwie nochmal bewährt gehabt oder irgendwas, sondern eben aus Grund dieser Tradition am Passafest diesen einen Menschen freizugeben, ist Barabbas freigekommen. Und das Paradox: Jesus, der für uns alle den Kreuzestod erleidet, wird völlig unschuldig verurteilt. Der Verbrecher, der Mörder, wird anstelle von Jesus begnadigt. Aber das wiederum ermöglicht Gnade für uns alle, weil Jesus tatsächlich dann den Kreuzestod erlitten hat, aber selber nicht begnadigt wurde. Diese Gnade ist aber nicht willkürlich, sondern hier erleidet Jesus die Strafe für alle Sünden als einzig Sündloser, und damit ist die Strafe schon getragen. Das heißt, Gott kann jedem gnädig sein. Und die Gnade wiederum macht uns zu dem, was wir sind. Das ist unser neues Leben. Das sagt Paulus, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Gnade hat dabei einen rechtlichen Aspekt im Sinne von Begnadigung. Das lesen wir zum Beispiel in Titus 3,7. Gerechtfertigt durch seine Gnade, also dieser rechtliche Aspekt. Aber es beinhaltet auch, und damit zeigt es uns das Herz Gottes, diesen liebenden Aspekt. Gott will uns ja gnädig sein. Er will uns annehmen. Er will uns bei sich haben. Er will uns bei sich in Gemeinschaft haben, zu sich ziehen. Gott ist gnädig, weil es seinem Herzensanliegen entspricht. Das ist Gottes Herz. Gottes Herz ist nicht Strafe. Deshalb sagt die Bibel auch, die Barmherzigkeit ist größer als das Gericht. Aber Gott kann auch nicht einfach 5 Grade sein lassen. Und Gnade beinhaltet aber auch weiterführend Gnadengaben, das heißt auch Fähigkeiten, die aus der Gnade heraus sich entwickeln dürfen. Und Paulus setzt hier ein, er selber nimmt, denke ich, alles für sich in Anspruch, kann alles auf sich anwenden und sagt, die Gnade Gottes ist bei mir nicht vergeblich gewesen. Sie ist nicht ohne Wirkung gewesen, nicht ohne Auswirkung, nicht ohne Frucht. Und Paulus sieht auf einmal alles aus dieser Perspektive der Gnade, die ihm völlig unverständlich ist. Und er kann sagen jetzt, das treibt ihn an. Das hat solche Auswirkungen, dass er sogar gesagt, ich habe mehr gearbeitet als die anderen, als alle, weil ihn diese Gnade so gepackt hat, er so dankbar ist, dass er sagt, dafür setze ich mein Leben ein. Und interessanterweise werden hier Gnade und Arbeit verknüpft. Man könnte sonst denken, ja, Gott ist gnädig, super, nehme ich an. Und dann kommt ganz unten das Kleingedruckte, wie so über Versicherungen. Ah, jetzt musst du aber auch doch noch arbeiten und Gemeinde will was und der verlangt was von dir und jenes. Und Paulus sagt, nein, das gehört zusammen, weil ich wirklich die Gnade verinnerlicht habe und erlebt habe und sie mich völlig verändert. Und deshalb bin ich bereit, etwas dafür zu tun, zu arbeiten. Und arbeiten steht hier sogar eher das Wort plagen, abnutzen. Also er ist bereit, wirklich körperlich anstrengend, das lesen wir auch in seinen Briefen, mental anstrengend, psychisch anstrengend, sich einzusetzen als Folge der Gnade, dieser unendlichen Liebe Gottes, die er empfangen hat, die er erlebt hat. Und dann sagt er aber auch wieder, denn nicht ich bin es, sondern die Gnade Gottes in mir, also dieses Zusammenspiel. Das ist auch bei uns immer wieder die Frage natürlich, die Tatsache der Auferstehung, der Kreuzestod, die Gnade Gottes in deinem Leben, was bewirkt sie? Bewirkt sie vielleicht nur schöne Gefühle? Und das nennt Paulus ja interessanterweise genau nicht, sondern eben auch Arbeit, Aufgaben, Einsatz, die zu Frucht führen, zu Veränderungen, aber jetzt nicht aus Leistungsdenken heraus oder aus Gesetzlichkeit, sondern weil wir diese Gnade verstanden haben, allein durch die Gnade Gottes. Zwischen Auferstehung und Vollendung, ich möchte 2 Punkte noch zumindest am Ende kurz nennen. Wir hatten gesehen, Jesus ist auferstanden. Die Gnade Gottes ist wirksam. Wir können und dürfen seine Auferstehung feiern. Und Paulus sagt es ja dann auch, nun aber ist Christus auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, er lässt es nicht dabei bei dieser Diskussion, sondern setzt nochmal so einen richtig fetten Doppelpunkt und sagt, nun ist Christus auferstanden. Das ist passiert, davon gehen wir nicht zurück. Das ist unser Glaubensbekenntnis, das ist das, was wir weitergeben, das ist das, was wir verkündigen. Und Paulus setzt dieses Bekenntnis gegen alle Zweifel, auch da, wo vielleicht, natürlich werden die Korinther, die hatten viele Probleme, auch ihre Zweifel gehabt haben, auch an anderen Stellen, ihre Lebensproblematiken, ihre Krankheiten, ihre Situationen. ganz unterschiedlicher Arten. Da setzt Paulus dagegen und sagt, nun aber ist Christus auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Ohne Zweifel hat etwas Neues begonnen, etwas grundlegend Neues. Jesus ist der Erstling, das Wort enthält jetzt vom Griechischen praktisch eine Folge, das, oder eine Notwendigkeit von Folgen. Das heißt jetzt nicht einfach, ja, da ist einer der Erste gewesen und gut, sondern zum Beispiel finden wir es beim Erstlingsopfer, das heißt weitere Opfer folgen. Oder Erstlingsfrucht zeigt immer an, die Ernte kommt jetzt. Also das ist die erste Frucht gewesen und dann passiert nichts mehr, nein, sondern jetzt kommt die eigentliche Ernte. Die Erstlingsfrucht war also praktisch die erste Frucht, die wurde geerntet und man wusste, jetzt ist die Ernte da. Und so ist das hier vorzustellen. Jesus ist der Erstling, Christus ist auferstanden, aber Neuschöpfung ist damit bereits angebrochen. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, aber damit werden eben auch alle auferweckt. Aber es hat hier auf der Erde noch nicht die Vollendung erreicht. Wir erleben ja ein schon jetzt und ein noch nicht, so wie wir es immer wieder auch mal sagen. Wir sind als Gläubige, also eine Neuschöpfung. Da wird etwas von der Auferstehungskraft deutlich. Wir können das Wirken Gottes in dieser Welt erleben. Die Auferstehungshoffnung kommt greifbar, anfassbar hinein in unsere Wirklichkeit. Wir haben Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt, sagt der Hebräerbrief mal. Gott wirkt an vielen Stellen in dieser Welt. Menschen kommen zum Glauben, erleben Wunder, ganz viele Dinge. Aber auch das andere gilt. Es ist noch nicht vollendet. Wir haben noch viel Krankheit, Leid, Schmerzen. Offenbarung 21,4 sagt, und er wird jede Träne, das heißt, es gibt jetzt noch Tränen, von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, jetzt ist er aber noch da. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir haben das Angeld, aber wir haben noch nicht die Vollendung. Das ist jetzt noch auf der Erde Realität. Wir kämpfen immer noch gegen unsere Sünde. Wir erleben Kraft zur Überwindung, müssen aber auch immer wieder mit Paulus bekennen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Am deutlichen wird dieses Verwobensein von Altem und Neuem hineingenommen sein, einmal auch in den Tod Christi, mit Christus gestorben, aber auch hineingenommen sein, seine Auferstehung. 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4,7 steht, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also der Glaube ist in uns, da ist was passiert, da ist was Neues, trotzdem sind wir irdene Gefäße. Ich habe es ja schon mal gesagt, also ich kann vielleicht der Jugend nicht mehr viel weitergeben. Eins kann ich euch sagen, wenn man älter wird, wird man nicht fitter und leistungsfähig und körperlich fitter, sondern der Mensch vergeht, wird älter, kränker vielleicht auch, wie auch immer, bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell. Aber das ist das, was wir erleben. Wir haben irdene Gefäße und manchmal leiden wir da sehr drunter. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Also Jesus macht deutlich, oder es wird hier deutlich, beides ist noch da. Wir erleben die Auferstehungskraft. Jesus ist auferstanden, aber wir erleben auch vieles noch von dem, was noch nicht vollendet ist. Und in 1. Korinther 15, 23 bis 25 führt Paulus es ja weiter aus. Da sagt er, es ist eine Ordnung. Das heißt, Gott kommt zu seinem Ziel. Das ist ein militärischer Begriff. Gott hat hat Ziele, Pläne, die er auch Schritt für Schritt umsetzt. Und Christus ist auferstanden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber es ist noch nicht vollendet. Das Reich ist Jesus, auch was wir gesungen haben, noch nicht übergeben. Alle Feinde sind noch nicht unter seine Füße getan. Jesus kommt wieder, die Auferstehung der Toten findet noch statt. Letzter Punkt, und das ist die Folge, die Paulus zieht, lasst uns das Evangelium verkündigen. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, so seid ihr zum Glauben gekommen. Das heißt, Paulus hat hier die vielen Zeugen der Auferstehung genannt, er hat deutlich gemacht, die Auferstehung hat stattgefunden, sie ist Realität, sie ist ein historisches Ereignis für Paulus und das sollen wir verkündigen. Paulus sagt, das tue ich, aber viele andere sollen es auch tun, jene genauso, wie ich es gemacht habe. Und dazu werden wir in der Bibel aufgefordert. Lass uns das tun, dass wir immer wieder Menschen zum Glauben auffordern, damit sie errettet werden für Zeit und Ewigkeit, das ist unsere Aufgabe. Und ich möchte jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes oder der Predigt das auch ganz konkret tun. Ich möchte jetzt einfach die einladen, die vielleicht diese Entscheidung für sich persönlich noch gar nicht so getroffen haben, vielleicht nah dran sind, so wie Jakobus, bevor er Jesus begegnet ist, Jesus persönlich anzunehmen, sich klar auf die Seite Jesu zu stellen, ihn als Auferstandenen in dein Leben einzuladen. Und ich glaube, da bietet sich Ostern an. Und ich fasse nochmal zusammen kurz, was das Evangelium bedeutet. Man kann es schön an diesen Symbolen festmachen. Das Herz ist, Gott hat den Menschen gewollt, geliebt und geschaffen. Mensch und Gott leben in ungetrübter Gemeinschaft, in Frieden miteinander, im Paradies, so wie der Fisch für das Wasser, so sage ich das manchmal, so ist der Mensch für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Leider, das macht dieser Strich und die beiden schwarzen Punkte, also oben unten deutlich, es ist zu einem tiefen Bruch gekommen. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, sich von ihm abgewandt, gegen sein Gebot verstoßen. Und die Bibel nennt dies Sünde. Und die Folgen sehen wir in unserem eigenen Leben und überall. Unfrieden, Lüge, Hass, Ehebruch, Leid, Tod. Gott ist gerecht und kann das jetzt nicht einfach ignorieren, 5 Grad sein lassen. Dann wäre es ja auch wieder ungerecht. Andererseits liebt er uns, will ja Gemeinschaft mit uns haben. Das zeigt das Kreuz. Durch Jesus ist es wieder möglich. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt. Er ist für alle unsere Sünden und Schuld ans Kreuz gegangen und hat sie auf sich genommen. Und zuletzt eben dieses Fragezeichen und die Einladung, das gilt auch dir, aber was machst du jetzt damit? Willst du das, was Jesus für dich getan hat, annehmen, Buße tun, umkehren, dein Leben Jesus anvertrauen? Dann entscheide dich doch jetzt dafür, Jesus als Auferstandenen zu erleben. Ich will das konkret so machen, ihr alle schließt die Augen und wir gehen ins Gebet. Und ich würde bitten, jeder, der einfach sagt, ich will das jetzt mal festmachen für mich. Also ihr alle schließt die Augen, keiner guckt, es geht nur um dich persönlich. Kannst einmal vielleicht kurz mit einem Handzeichen anzeigen, dass du es heute für dich so annehmen willst. Alle einmal die Augen schließen, bitten das. Ja, noch einen Augenblick vielleicht. Dort, wo du das für dich annehmen willst, mach das einfach nochmal fest. Kannst es mit einem kurzen Handzeichen zeigen. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt beten für die, die das so für sich auch haben annehmen wollen. Du kannst natürlich auch später tun, komm auch gerne im Gespräch auf uns zu. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich will dich ganz persönlich annehmen. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, Schuld vor Gott auf mich geladen habe. Du, Herr Jesus Christus, bist ans Kreuz auf Golgatha gegangen, hast alle meine Schuld dort getragen. Das will ich bewusst für mich in Anspruch nehmen. Ich will Buße tun, zu dir umkehren, mich nach deinem Wort ausrichten und um deinen Geist bitten. Danke, dass du mich nun mit Gott, dem Vater, versöhnt hast und mich für Zeit und Ewigkeit rettest. Amen. Ich möchte bitten, dass ihr einmal noch mal aufsteht. Ich würde noch mal einmal beten.